Zunächst mal, was ist Geld? Die Briten sagen immer, money is what money does. Und da ist natürlich die nächste Frage, ja, was macht denn dann Geld? Wertmesser, Recheneinheit, also ich kann den Wert von etwas bestimmen, ich kann verschiedene Werte zusammenzählen. Ihr kennt ja immer diesen Spruch mit den Äpfeln und den Birnen, die man nicht zusammenzählen kann, aber über den Umweg von Geld geht's dann eben doch. Wertaufbewahrung, Äpfel oder Birnen verderben eben, die Geldscheine und Münzen halten ein bisschen länger. Wertübertragung. Ich kann jemand anderem das geben, ich kann das über eine weitere Entfernung schicken, ich kann es verwenden als Tauschmittel und habe dann also die Möglichkeit hier einen Warentausch zu machen, bei dem ich die Warenseite oder eine Warenseite ersetze durch die Ware Geld. Und ich habe es als Zahlungsmittel. Nicht alles, wofür man Geld verwendet, ist ja der Erwerb einer Ware oder Dienstleistung, sondern bisweilen muss man halt ein Schuldverhältnis auch begleichen. Da sagt man dann, da ist eben diese Zahlungsmittelfunktion. Und wenn man dann schaut hier mal so in so einer Tabelle, dann sieht man eben, dass dieses Geld eine ziemlich starke Vereinfachung darstellt, dadurch, dass es eine klar definierte Ware ist mit bestimmten Eigenschaften. Also ihr müsst euch nicht Gedanken machen, wenn ihr einen Euroschein in die Hand bekommt, wie muss ich den lagern, wann ist dessen Haltbarkeit erschöpft? Ist jetzt der Euroschein, den ich vom einen bekomme, so gut wie der vom anderen und so weiter? Was beim Naturaltausch alles notwendig wäre, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, bei einem Geldtausch ist dieses nicht erforderlich. Kurze Zwischenfrage, wie ist die Funkverbindung? Soll ich das Bild wieder wegtun, damit der Ton besser wird oder geht's? Passt. Natürlich bloß eure Bilder weg, dann seid ihr etwas freier in dem, was ihr vom Bildschirm tut. Wenn es schlechter wird, dann sagt ihr das, gell? So, die Universalität erspart uns etwas und das ist ein ganz wichtiger Begriff, diese Transaktionskosten. Ja, das ist ein Begriff, den solltet ihr euch wirklich merken. Der wird auch in der Betriebswirtschaftslehre verwandt, wird bei mir ein paar Mal vorkommen. Also das ist etwas, wo es sich lohnt, sich das mal einzuprägen. Und diese Transaktionskosten, das sind schlicht und einfach alle Kosten, die rund um das Geschäft herum entstehen. Also was ich brauche zur Vorbereitung, was ich brauche zum Abschluss des Geschäftes und was ich brauche zur Nachbereitung und vielleicht auch zur Auflösung des Geschäftes. Und die können sehr schnell ansteigen, wenn ich zum Beispiel einen hohen Informationsbedarf habe für das Geschäft. Dann muss ich halt so und so viele Stunden investieren, um mir Klarheit zu verschaffen, was für eine Art von Geschäft ist mir da jetzt eigentlich vorgeschlagen, macht es für mich Sinn, dieses Geschäft abzuschließen oder nicht. Und dann bin ich hier sehr schnell in sehr hohen Kosten, wenn ich das mal als Opportunitätskostenansatz mache. Das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Bei diesen Transaktionskosten geht es nicht nur um monetäre Einheiten, die tatsächlich dann vom einen zum anderen fließen, sondern da geht es auch darum, was habe ich für Opportunitätskosten? Also was kann ich in dieser Zeit, die ich verwende, für das Geschäft, was kann ich in dieser Zeit an anderen Geschäften nicht machen? Ja, dann haben wir zwei Begriffe, die sehr wesentlich sind, um zu verstehen, warum überhaupt dieses Thema Geld, Währung wichtig ist, neben dem, dass eben Geld eine sehr sinnvolle Funktion hat, die das Wirtschaftsleben dramatisch vereinfacht. Diese beiden Begriffe sind Inflation und Deflation. Und Inflation und Deflation sind beide unerwünscht. Wobei man sagt, die Deflation ist noch bedeutend schwieriger für die Wirtschaft als eine Inflation. Bleiben wir kurz bei der Deflation. Die Deflation müssen wir jetzt erstmal anschauen, eine Definition, damit wir verstehen, warum ist das ein Thema. Eine nicht nur vorübergehende Absenkung des allgemeinen Preisniveaus wird als Deflation bezeichnet. So, jetzt sind da natürlich zwei Termini drin, die wir noch nicht so richtig verstehen. Das erste ist mal, was versteht man unter dem allgemeinen Preisniveau? Ist das das gleiche wie der Preis? Nein, es ist es nicht. Das allgemeine Preisniveau ist die Summe aller Preise. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, der Preis für das Mittagessen runtergeht, weil der Wirt die Mehrwertsteuersenkung an seine Gäste weitergibt, dann ist diese Absenkung hier noch nicht eine Absenkung des allgemeinen Preisniveaus, weil es bloß eine ganz enge Kategorie von Dienstleistungen betrifft und nicht in großer Menge Preise von Waren und Dienstleistungen erfasst. Das zweite ist, was bedeutet dieses nicht nur vorübergehend? Da haben wir natürlich zum einen mal diesen Aspekt, dass Preise erst runter und dann wieder hochgehen. Das haben wir so ein bisschen jetzt beim Benzinpreis. Ja, ihr könnt nicht mehr ganz so günstig tanken wie zum Tiefpunkt der Corona-Preise. Da waren wir ja teilweise dann schon in der Größenordnung von 1,10, 1,12 für einen Liter Super. Jetzt sind wir wieder so bei 1,25. Das heißt, es ist stark runtergegangen und ist jetzt wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist mal die eine Variante. Die andere Variante wird deutlicher, wenn wir nochmal zu unserem Wirt zurückgehen. Ich habe ja gesagt, Mehrwertsteuersenkung. Bei dem ist ja so, dass für die Abgabe von Speisen jetzt der ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt. Das heißt, er muss nicht mehr 19% verlangen, sondern er kann jetzt, auch wenn er in der Gaststätte das abgibt, die 7 bzw. akut 5% verlangen. Und das ist eine einmalige Sache. Der Staat erlaubt ihm einmalig, diese Umsatzsteuer zu reduzieren. Und diese einmalige Reduzierung, die wird nächstes Jahr keine Fortsetzung finden. Ja, da wird nicht nochmal eine Absenkung kommen. Ja, da wird dann nicht heißen, ja, jetzt machen wir 3% und dann machen wir 0% und dann machen wir vielleicht irgendwie ein Minusprozent oder sowas. Das heißt, das ist kein immer wieder auftretender Effekt, sondern das ist eine einmalige Geschichte. So, jetzt haben wir das also eingeengt. Was ist Deflation? Das sind Preissenkungen, die nicht nur einmalig sind, sondern immer wieder sind und für eine Vielzahl von Produkten gelten. Und dann ist die nächste Frage, was macht das mit den Köpfen? Normalerweise, wenn ihr so einen Werbeprospekt kriegt vom Lidl, vom Mediamarkt oder was auch immer, dann ist dort ja der gewünschte Effekt, dass die Leute sagen, oh, das ist jetzt billiger, da gehe ich jetzt hin, weil nächste Woche kostet es ja wieder mehr. Das ist das, was man erhofft, dass sich die Leute denken und was dann den Kaufanreiz darstellen soll. Jetzt, wenn ihr so eine Deflation habt, dann ist das anders. Da sagen die Leute, naja, ist ja nett, dass das billiger geworden ist, aber das wird ja noch billiger. Und wenn es dann noch billiger geworden ist, dann sagen sie, ja, jetzt können wir auch noch warten, weil das geht ja noch weiter runter, der Preis. Das heißt, alles, was nicht unmittelbar lebensnotwendig ist, wie Lebensmittel oder so etwas, ja, das wird aufgeschoben an Käufen. Und zwar aufgeschoben im Zweifelsfall bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Denn das, was du an Geld hast in deinem Geldbeutel oder am Konto, das wird ja praktisch immer mehr wert. Dieser Preisverfall der Waren ist ja, kann man genauso interpretieren, wie einen exorbitanten Zinssatz auf dein Geld, das auf dem Konto drauf ist. Und dann sagst du natürlich, ja, wenn die Waren immer billiger werden, warum soll ich denn da jetzt halt kaufen? Das warten wir nochmal ab. Vielleicht hat der ein oder andere von euch diese Erfahrung gesammelt, als er sich überlegt hat, für sein Studium einen Laptop oder sowas anzuschaffen. Ja? Da ist es ja so, dass wir so bestimmte Preisschienen haben, so bis 400 Euro, bis, was weiß ich, 800 Euro und dann jenseits der 1000 Euro. Und die Produkte bleiben typischerweise in diesen Preisschienen drin. Aber was du für diesen Preis kriegst an Leistung, das wird von Produktzyklus zu Produktzyklus mehr. Ja, da kriegst du eben nicht mehr, was weiß ich, USB 2.0, sondern du kriegst dann USB-C. Du kriegst nicht mehr eine Festplatte mit beweglichen Teilen, sondern du kriegst eine SSD. Du kriegst nicht mehr einen Zweikernprozessor, sondern du kriegst einen Achtkernprozessor. Und das alles im Wesentlichen für dasselbe Geld. Und da vielleicht der ein oder andere von euch gezögert, wohl wissend, dass diese Entwicklung da ist und gesagt, na, vielleicht warte nochmal ein Vierteljahr, weil dann kommt ja die neue Generation raus und dann kriege ich mehr Technik fürs gleiche Geld. Das ist nichts anderes eigentlich als so ein Deflationsphänomen. Also das große Risiko, die Leute kaufen nichts mehr, warten ab. Die Nachfrage entfällt und wenn die Nachfrage entfällt, dann muss ich natürlich auch nichts mehr produzieren für die nicht vorhandene Nachfrage. Und wenn ich nichts produzieren muss für diese nicht vorhandene Nachfrage, naja, dann ist die nächste Konsequenz Arbeitslosigkeit. Das heißt, Deflation gilt als ein sicherer Weg in den Zusammenbruch der Wirtschaft. Und deswegen fürchtet die Zentralbank und fürchtet die Wirtschaftspolitik Deflation wie der Teufel das Weihwasser oder der Vampir den Knoblauch. Schauen wir auf die Inflation. Das ist jetzt nun das Gegenteil, also eine nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Anhebung heißt also, dass die Preise immer wieder ansteigen, nicht nur einmal so ein Effekt, wie wir das vielleicht haben werden, dann zum 1. Januar, wenn diese Mehrwertsteuerermäßigung wieder rückgängig gemacht wird, ja, dann haben wir plötzlich alle Preise um 3% höher oder 2, je nachdem, ob der einfache oder der reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt. Das ist nur ein Einmaleffekt. Das, was Inflation ist, ist, dass es kontinuierlich weitergeht. Und hier ist die Frage, warum ist es gefährlich und wann wird es gefährlich? Das Warum, das liegt hauptsächlich darin, dass Geld entwertet wird. Das heißt, jeder, der nicht aktuell eine Ware zu verkaufen hat oder eine Dienstleistung, sondern nur einen Geldvorrat hat, der wird eine deutliche Entwertung dieses Geldvorrates hinnehmen müssen. Das betrifft zum Beispiel Sparer. Das betrifft vielfach auch Rentner, weil die ja nicht mehr ihre Arbeitskraft vermarkten, sondern weil die ihre, sieh Gott, muss ausschalten bei mir die Kamera, so jetzt hat, weil die Rentner ja nicht mehr ihre Arbeitskraft vermarkten, sondern die Rentner, die leben ja von dem, was sie an Ansprüchen erworben haben in ihrem Arbeitsleben und können diese Ansprüche eigentlich nicht mehr vermehren. Und deswegen also immer die eine relativ starke Anfälligkeit von Personen, die ihre Ansprüche nicht mehr vermehren können und das nennt man dann mit einem englischen Fachausdruck Fixed Income, also ein festgelegtes Einkommen. Eine starke Anfälligkeit von solchen Personen dafür, dass sich ihr Substanzwert auszehrt durch diese Inflation. Das ist nur die erste Phase. Die zweite Phase, da sind wir schon wieder beim Rückblick in das dritte Semester, das mittlere Kapitel, wo wir uns drüber unterhalten haben, Preismechanismus, was ist das? Diese Preise, da war ja die Anforderung, es soll ein derselbe Preis gelten auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die Preise gar nicht verändern, dann ist es total einfach. Ja, dann haben wir mit ziemlicher Sicherheit die identische Erwartung bezüglich der für den Abschluss des Geschäftes relevanten Preise. Wenn wir eine leichte Inflation haben, so 2% oder sowas, ja, dann kann es schon mal sein, dass der eine meint, naja, vielleicht steigen die Preise nicht nur um 2, sondern um 4%, und der andere sagt, naja, es wird schon bei den 2% bleiben oder sowas, aber da liegen keine Welten dazwischen. Ja, da kommen die schon noch auf was. Anders sieht's aus, wenn wir eine Inflationsrate haben, die zweistellig ist. Stellt euch mal vor, wir haben eine Inflationsrate, die bei 10% liegt. Und die ist da vielleicht relativ schnell hingeklettert. Von welcher Erwartung gehen wir denn jetzt aus? Der eine, der Anbieter, wird vielleicht sagen, ja, oh Gott, ich darf ja nicht nur rechnen, was kostet mich das Zeug im Moment, sondern ich muss ja auch von meinem Wiederbeschaffungszyklus ausgehen, bis ich das Zeug wieder geliefert kriege. Da sind ja die Preise noch weiter gestiegen. Also ich rechne nicht mit diesen 10%, sondern ich schlage drauf 20%. Und der Nachfrager sagt vielleicht, ich konnte es gar nicht fassen, 10% haben wir ja draufgeschlagen in der kurzen Zeit, das kann doch gar nicht sein, das muss doch wieder runtergehen. Also ich glaube, dass man irgendwie mit 8% Aufschlag das auch irgendwo kriegt oder sowas. Und plötzlich gehen die Erwartungen so stark auseinander, dass es zu keiner geschäftlichen Einigung mehr kommt. Und es funktioniert plötzlich nicht mehr, dieses Preisabstimmen. Vielleicht geht man dann weg vom Geld, nimmt die höheren Transaktionskosten in Kauf und macht einen Warentausch. Weil man sagt, das ist eine verlässlichere, ist eine belastbare Größe. Ja, was weiß ich, wenn ich jetzt Autoteile bekomme, die sind auch im halben Jahr noch was wert. Aber die Qualität des Handelns, die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, insbesondere auch zum Beispiel Entscheidungen zu treffen über Investitionen, also mit einem weiten Blick in die Zukunft, wo ich mir überlegen muss, wird sich das rentieren für mich? Diese Fähigkeit, die Vorauseinschätzung zu treffen über einen weiteren Zeithorizont, die wird massivst beeinträchtigt, wenn die Inflation stark ansteigt. So, was ist jetzt starker Anstieg? Grundsätzlich mal richtig kritisch wird's meines Erachtens, wenn die Inflation zweistellig ist. Aber das Problem ist, dass wir bei dieser Inflation nicht zuletzt wegen dieser Überlegung Wiederbeschaffungszyklen und dergleichen mehr, dass wir da feststellen können, dass die, wenn sie mal so ein bisschen aus dem Ruder läuft, dass wir da dann eine schnelle Fahrtaufnahme haben, dass sich das relativ rasch beschleunigt, das Ganze. Und deswegen heißt hier immer, wehret den Anfängen bei der Inflationsbekämpfung. Und deswegen hat die Europäische Zentralbank gesagt, also das, was wir maximal so tolerieren, das sind 2%, darüber dann mehr im zweiten Teil des Semesterstoffes, den ich euch erst noch online stellen muss. Wenn jetzt die Inflation drüber schießt über diese 2%-Marke, ja, dann ist Deutschland noch lang nicht verloren. Es gibt ja mit der AfD so eine Partei, die diese Panik ja praktisch zu ihrem zweiten Inhalt gemacht hat, neben rechtsradikalen Parolen. Das muss man nicht unbedingt glauben. Ja? Und wenn, da gibt's dann so Profitmacher, die sagen, bring dein Geld in Sicherheit vor der Inflation, kauf Immobilien, kauf Gold oder sowas. Ja, die wollen natürlich auch gerne, dass die Leute da hysterisch werden. Da muss man nicht hysterisch werden. Man soll ein Auge drauf haben. Es gibt gewisse Risiken, dass die Inflation anziehen könnte. Aber man muss da nicht irgendwie jetzt deswegen seine Lebensplanung komplett umschmeißen, bloß weil da irgendwelche Fuzzis meinen, sie müssten jetzt hier Panik schüren. Also Inflation und Deflation, das sind zwei Risiken für einmal den Wert des Geldes, aber viel tragischer eigentlich für die Frage, was passiert mit der Wirtschaft, wenn wir zu viel Inflation haben oder wenn wir überhaupt eine Deflation haben. So, ich überspringe mal diesen historischen Teil, da habe ich ja schon gesagt, der ist gar nicht relevant dafür, für unsere Prüfung, und schaue mal auf die Folie 19, dass wir uns mal überhaupt so grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie hat sich Geld entwickelt, was ist dafür wichtig. Geld soll haltbar sein. Ja, am Anfang hat man als Tauschgegenstände auch Fälle genommen, die kann man haltbarer machen. Getreide, das kann man durch Trocknen in einer gewissen Haltbarkeit halten, aber das ist schon schwierig. Ja? Deswegen ist man dann schnell auch auf andere Stoffe übergegangen, wie zum Beispiel Metalle, bei denen die Haltbarkeit wesentlich besser ist. Universalität, also es sollte nicht nur an einem Ort verwendbar sein, sondern es sollte an vielen Orten verwendbar sein, und es sollen auch möglichst alle potenziellen Tauschpartner ein Interesse an diesem Gegenstand haben und nicht nur ein Einzelner. Ja, was weiß ich, wenn ich jetzt Angelhaken als Währung nehme, dann kann ich bei einem Vegetarier und Veganer überhaupt nicht punkten. Ja, und selbst der normale Stadtbürger oder so wird sagen, mei, bis ich irgendwo zum Angeln komme, das kannst du vergessen, das ist uninteressant. Ja, also es muss universell brauchbar sein. Aggregation, also das Zusammenfassen. Ihr habt ja in Ravensburg ein tolles Beispiel für mittelalterliche Handelshäuser mit den Humpis. Oder andere kennen vielleicht die Fugger und sowas. Die sind dadurch bekannt geworden, dass sie eben sehr reich waren, und reich sind sie geworden dadurch, dass sie in großem Umfang Handel betrieben haben. Wenn du in großem Umfang Handel betreibst, dann musst du auch in großem Umfang Geld transportieren können. Und dann bringt es eben nichts, wenn du die, was weiß ich, 100.000 Euro, die du bezahlen musst, in 1-Cent-Stücken transportierst, sondern dann brauchst du irgendwas, was mehr Wert auf engem Raum zusammenballt, und das ist dann vielleicht Gold oder es ist sowas wie ein Geldschein. Ja, und da sind wir bei der Leichtigkeit des Transports. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir eben Giralgeld haben und nicht irgendwie so, wie wir das aus amerikanischen Western kennen, so eine Kiste mit Münzen auf einer Postkutsche durch die Prärie laufen lassen. Also diese Leichtigkeit des Transports ist immer ein Thema gewesen. Das heißt, es soll wenig Raum haben, wenig Volumen, wenig Gewicht bringen und soll möglichst schnell da ankommen können, wo es hingehört. Ja, und dann etwas Begrenztheit. Geld hat einen Wert. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, behält Geld seinen Wert, wenn jeder beliebige Mengen davon haben kann? Da müsst ihr euch nur mehr die Frage stellen, wenn ihr meinetwegen zurückgeht auf Sandkastentage und ihr seid stolzer Herr über einen Sandhügel, einschließlich zweier Backformen für Sandkuchen, oder stolze Herrin, die Nachbarskinder kommen zum Spielen und so weiter, tolles Gefühl. Und jetzt haben plötzlich die Nachbarskinder auch alle so einen Sandkasten mit Sandförmchen und so weiter und so fort. Ja, plötzlich ist das nichts mehr wert. Und genauso ist es beim Geld. Solange das begrenzt ist, hat es einen Wert. Sobald das uferlos viel wird, hat es keinen Wert mehr. Also muss man das begrenzt halten. Naja, ich habe schon erwähnt, dass man Gold nehmen kann als Währung oder Silber auch und sowas. Diese Gold- und Silberwährung, das wird auch immer wieder ins Spiel gebracht. dass man ja schon mal sowas hatte, so eine Edelmetalldeckung der Währung zu D-Mark-Zeiten bis 1973 hatten wir Goldvorräte der Deutschen Bundesbank, die die Deckung darstellen sollten für die D-Mark. Und manche meinen eben, das müsste man unbedingt wieder einführen als Schutz vor Inflation. Die Frage ist, bringt das wirklich was? Erstens, die Menge an Metall, die zur Verfügung steht, da habe ich einmal einen Altbestand und zum zweiten eine aktuelle Förderung. Der Altbestand wird teilweise für Sachen verwendet, die ich nicht als Reserve betrachten kann für die Währung. Wenn wir zum Beispiel an Gold denken, dann kennt ihr alle so vergoldete Kontakte bei Computerbauteilen als Oxidationsschutz. Dann Goldschmuck und so weiter, das ist ja bei uns noch relativ mäßig, aber in Indien zum Beispiel ist es extrem wichtig als Mitgift. Und dann schauen wir uns die Förderzahlen an und stellen fest, die gehen eigentlich seit Jahren immer leicht zurück, weil die Zahl der bekannten Goldvorkommen eher ein bisschen schrumpft und die Reichweite eher ein bisschen abnimmt. Und die Frage ist, was macht es, wenn ich jetzt sage, pro Euro nehme ich 1 Gramm Gold oder irgend sowas? Dann kann ich die Euros ja nur in dem Maße wachsen lassen, wie ich aus der sich stetig reduzierenden Förderung was abgreifen kann für meine Goldreserven. Und das bedeutet nichts anderes, als dass ich nicht mehr meine Währungsvorräte koppeln kann an die Entwicklung von der Wirtschaftsleistung, sondern dass ich sie koppeln muss an die Förderleistung. Und wenn ihr mal schon gekommen seid bis zu dieser Folie 54 mit der Insel, der Colaflasche und der Geldmünze, dann wisst ihr, dass das nicht gut ist, wenn ich da eine Entkoppelung habe von Geldmenge und Gütermenge. Das könnte eben passieren, wenn ich hier diese Goldkoppelung habe, dass ich dann plötzlich in der Situation bin, wo meine Deckungsmenge geringer wächst als meine Gütermenge und damit bekomme ich Deflation. Das habe ich euch ja gerade gesagt, dass das nicht so wirklich erwünscht ist. Und die andere Frage ist natürlich, wenn dieses Gramm Gold, das ich pro Euro hinterlege, wenn das immer mehr wert ist, ja, wir haben vorgestern, glaube ich, erst wieder so einen Höchststand gehabt beim Goldpreis von $1,980 oder sowas pro Feinunze. Wenn das immer mehr wert ist, ja, was habe ich denn dann eigentlich? Dann habe ich ja eigentlich eine stetige Aufwertung des Geldes, wenn ich sage, ich nehme dann eine feste Mengenrelation her, 1 Gramm Gold pro 1 Euro. Wie reflektiert sich das denn dann in dem Güterwert? Habe ich dann eigentlich immer den gleichen Europreis für die Güter? Dann wäre das ja sowas wie eine gigantische Inflation, wenn der Goldpreis nach oben geht. Oder habe ich einen abnehmenden Wert? Und dann denken die Leute vielleicht, ja, das ist ja Deflation. Also es ist nicht wirklich ein Heilmittel. Ja, das kann man dann verwenden, wenn kein Vertrauen herrscht zur Währung, dass man sagt, die Regierung oder die Zentralbank wird es nie schaffen, hier eine solide Währung auf die Beine zu stellen. Dann kann man so einen Umweg gehen. Aber ansonsten sollte man da eigentlich die Finger davon lassen. Geldwertauffassungen, metallistische, nominalistische Auffassung. Bei der metallistischen Auffassung eben die Meinung, der Wert des Geldes hängt ab vom verwendeten Material. Das kann ich auch übertragen auf solche goldgedeckten Währungen. Ja, dann würde ich sagen, also der Wert des Geldes hängt davon ab, wie viel Material Gold dafür gelagert wurde. Aber wir sehen plötzlich ja, das hängt ja dann vom Goldwert ab. Wenn der nach oben geht, nimmt es zu. Wenn er nach unten geht, nimmt es ab. Das heißt, ich habe keinen stabilen Wert. Ist das sinnvoll? Kann man drüber streiten, weil dann habe ich immer zwei verschiedene Werte, die ich anschauen muss. Einmal, wie entwickelt sich der kostenorientierte Preisansatz für ein Produkt, und dann zum Zweiten, wie entwickelt sich dieser Umrechnungskurs Gold zu Geld. Also das macht auch nicht unbedingt viel Sinn. Und dann eben diese nominalistische Auffassung, das ist das, was in der Praxis bei uns vorhanden ist. Geld ist das Wert, was draufsteht und was die Leute halt bereit sind, für das, was draufsteht, an Waren herzugeben. Und das ist diese nominalistische Auffassung, die zu diesen Scheidemünzen führt, oder vielfach so abwertend gebraucht der Ausdruck Fiat-Geld, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass da die Automarke Fiat eine Rolle spielen könnte. Ja. Ihr wisst ja, dass früher mal der Autoname oder der Markenname Fiat übersetzt wurde mit Fehler in allen Teilen. Das soll so ein bisschen abfällig sein, aber von der Wortbedeutung her ist es das eigentlich nicht. Wie gesagt, durchgesetzt hat sich diese nominalistische Auffassung. Die Geldwertgarantie, also wir haben schon gesehen, das ist ein Problem, dass Geld eigentlich seinen Wert behalten sollte, näherungsweise. Es sollte ihn nicht wahnsinnig an Geld an Wert gewinnen, dann hätten wir eine Deflation, und es soll auch nicht stark an Wert verlieren, dann hätten wir eine überhöhte Inflation. Es soll also möglichst stabil bleiben in seinem Wert. Und da hat man sich dann eben im Laufe der Jahrhunderte überlegt, wie kriegen wir das denn gebacken? Naja, da hat man dann gesagt, es muss irgendwie klar sein, wie viel Geld überhaupt da ist. Und dann muss man sich Klarheit darüber verschaffen, wer darf denn Geld in Umlauf bringen. Und dann hat man gesagt, also es darf nicht sein, dass derjenige, der Geld in Umlauf bringt, heute da ist und morgen weg ist, ja, so wie Wirecard. Und es muss sicher sein, dass das Geld irgendwie echt ist. Naja, und aus diesen Gedanken heraus hat sich dann relativ spät eigentlich erst dieses sogenannte Notenbankmonopol entwickelt. Was davor da war und auch schon so diese Anforderungen erfüllen sollte, das war das sogenannte Münzregal. Das heißt, das königliche Privileg, dass er Münzen ausprägen durfte und in Umlauf bringen durfte, und die waren dann das Zahlungsmittel, das in seinem Herrschaftsgebiet verwendet wurde. Das war jetzt nicht nur für die Könige, ja, Regal, das kommt von Rex Regis, der König, war nicht nur bei Könige so, sondern auch bei kleineren Fürsten, dass die sowas machen durften. Und da hat dann sozusagen der Fürst diese Rolle übernommen, er ist der Ausgeber, er hat den Überblick, wie viel ausgegeben ist. Als Herrscher ist er relativ stabil und so weiter und so fort. Also diese Notenbanken sind eigentlich erst in dem Maße notwendig geworden, wie es wiederum so war, dass die Aggregation eine neue Stufe erreicht hat und man mit dieser neuen Stufe dann irgendwie klarkommen musste und schauen musste, wie können wir da trotzdem noch die Sicherheit des Geldes gewährleisten. Na, da sind wir mal beim kurzen Blick auf die Eurozone. Weniger interessant, wer ist im Euro? Das sind hier diese grauen Länder. Viel interessanter, wer richtet sich noch nach dem Euro, obwohl er nicht drin ist. Und da haben wir einmal diese ganzen roten Düpferl da, ja, hier zwischen Spanien und Frankreich haben wir Andorra, dann an der Grenze zu Italien von Frankreich haben wir Monaco, dann in der Mitte vom Stiefel den Vatikanstaat, drüber auf der anderen Seite vom Stiefel haben wir San Marino. Ja, und dann ganz komisch, völlig außerhalb des Gebietes von der Europäischen Union haben wir auch noch welche, nämlich den Kosovo und Montenegro. Da schätzen die Bürger schlicht und einfach ihren Staat nicht als ausreichend stabil ein, um einer Währung, die dieser Staat herausgibt, zu vertrauen. Und dann vertrauen sie lieber auf den großen Währungsbruder, der ja nicht weit weg ist, den Euro. Und dann ist da sozusagen der Euro die Standardwährung, mit der man handelt. Ja. Hier Bosnien-Herzegowina haben eine etwas andere Politik. Die sagen, wir haben nicht den Euro, aber unsere Währung wird zu einem festen Wechselkurs getauscht gegen den Euro und dann haben wir auch eine ähnliche Stabilität. Ja. Genauso macht es auch Bulgarien, die allerdings ein EU-Mitglied sind. Da oben Dänemark ist noch eine kleine Besonderheit. Die hatten zwei Volksabstimmungen, in denen es abgelehnt worden ist von der Bevölkerung, dass sie den Euro einführen, aber sie sind in einem engen Korridor von Wechselkurs. Sie haben keinen festen Wechselkurs zum Euro, aber sie haben einen engen Korridor und sie erfüllen ständig alle Vorgaben, die man erfüllen müsste, um den Euro einzuführen. Das heißt, wenn sich irgendwann die Bevölkerung doch mal anders überlegen sollte, dann könnte man praktisch über Nacht bei denen den Euro einführen. Na, dann gehen wir mal aus Europa weg und dann stellen wir fest, aha, auch in Afrika gibt es da einen gewissen Rückhalt für entweder direkte Verwendung des Euro oder mehr eine Anbindung an den Euro, die hier gegeben ist, vor allem durch Frankreich und seine früheren Kolonien, die dort sehr starke Verankerung haben im früher CFA-Franc oder immer noch CFA-Franc. Und diese Verankerung gegenüber dem alten Franc wurde dann übertragen auf den neuen Euro. Naja, und aus dieser Kolonialzeit Frankreichs resultieren auch in Amerika noch diverse Inseln des Euro. Ja, da haben wir Saint-Pierre-et-Miquelon auf der Höhe von Kanada, dann in der Karibik so ein paar Inseln und in Südamerika noch das französische Hoheitsgebiet in Französisch-Guayana, das hier auch dazu gehört. Gäbe dann noch so ein paar Kleinigkeiten, aber wir wollen es nicht übertreiben. Vielleicht noch mal kurz ein Blick auf einen Treppenwitz der Geschichte. Ja, da auf Zypern seht ihr auch zwei so rote Punkte. Diese beiden roten Punkte, das sind exterritoriale Gebiete auf Zypern. Das heißt, sie gehören nicht verwaltungstechnisch zum Gebiet, das die zypriotische Regierung verwaltet, sondern sie gehören zu Großbritannien. Und obwohl jetzt Großbritannien ausgetreten ist aus der EU und ja sowieso nie den Euro wollte, sondern lieber das britische Pfund behalten wollte, ist in diesen beiden Gebieten, die zum britischen Staat gehören, ist in diesen beiden Gebieten der Euro die Währung, nämlich auf zwei Militärbasen, die dort sind. So, gesetzliches Zahlungsmittel ist so ein Begriff, der muss uns klar sein, was er bedeutet, nämlich, dass dieses Geld angenommen werden muss. Werden sich die wenigsten Leute weigern, Geld anzunehmen, gell? Aber vielleicht dann doch, wenn es irgend so eine Klopapierwährung ist, wie, was weiß ich, der mosambikanische Dollar oder sowas, wo man nicht weiß, ob der überhaupt einen Wert größer Null hat. Aber bei uns ist es jetzt nicht so das Problem, da findet man meistens jemand, der bereit ist, einem die Euros abzunehmen. Aber es muss nicht in jeder Form der Euro angenommen werden. Und da gibt's eben eine Unterscheidung zwischen Euros, die gesetzliches Zahlungsmittel sind, und Euros, die kein gesetzliches Zahlungsmittel sind. Was ist nun, gehört zum gesetzlichen Zahlungsmittel? Die Geldscheine in unbegrenzter Menge und Münzen in begrenzter Menge. Ja, maximal 50 Stück. Wenn man weiß, dass die größte Denomination 2 Euro sind, dann weiß man, es sind also maximal diese 100 Euro. Einzige Ausnahme, es gibt so Gedenk-Euro-Münzen-Prägungen, wo es dann mal so eine 5-Euro-Münze gibt oder sowas. Die muss man dann annehmen bis zu 200 Euro Gegenwert. Also bei 5-Euro-Münzen wären es dann 40 Stück. Aber das hat ja nicht so die große praktische Bedeutung. Wichtig für uns, wir merken uns, Geld, Scheine unbegrenzt, Münzen begrenzt im Bereich des Euro. Für jede Währung wird es wieder separat festgelegt, was gehört denn nun dazu. Was gehört also nicht dazu? Nicht dazu gehört zum Beispiel das Giralgeld. Ja, viele von euch zahlen ja mehr mit der Karte als mit Bargeld, aber für dieses Kartengeld gibt es keinen Annahmezwang. Naja, ihr habt es alle schon mal gesehen, an der Tankstelle steht dann plötzlich dran, keine 500-Euro-Scheine oder auch mal keine 200-Euro-Scheine oder sowas. Dürfen die das denn oder müssen die das nicht in unbegrenzter Menge annehmen? Es dürfen Beschränkungen erfolgen, wenn sie eindeutig gekennzeichnet sind vor Eingang des Geschäftes. Also zum Beispiel, wenn ihr an eine Tankstelle hinfahrt, dann muss das deutlich an der Tankstelle vermerkt sein, nicht irgendwo versteckt, dass sie diese Scheine nicht annehmen. Dann ist es gültig, sonst nicht. Ein kleiner Treppenwitz wieder. Das Finanzamt nimmt Bargeld nicht an. Gibt da einen Redakteur des Handelsblattes, der sich da einen Spaß draus macht, mit dem Finanzamt immer wieder Prozesse zu führen darüber, dass sie doch mal Geld annehmen müssten. Aber so wirklich den durchschlagenden Erfolg an der Prozessfront hatte er bis jetzt noch nicht. Hintergrund ist, man kann Geld eben nur überweisen zum Finanzamt. Und wenn man da vorher Bargeld hat und will das überweisen, dann muss man es einzahlen und die Einzahlung ist kostenpflichtig und wenn es ein größerer Betrag ist, dann ist man gleich Geldwäsche verdächtig und so weiter und so fort. So, jetzt ein Punkt, der lebensrelevant wieder ist. Er gehört nicht unbedingt jetzt besonders wichtig in dieses Kapitel hinein, aber er ist von essentieller Bedeutung für euer Geschäft. Und zwar deshalb, weil jede von euren Firmen in irgendeiner Art und Weise dabei ist, irgendwas aus dem Ausland zu importieren oder irgendwas dahin zu exportieren. Und da muss man wissen, dass grundsätzlich, wenn ihr eine Lieferung auf Ziel macht, ja, dass ihr sagt, zahlbar binnen 14 Tagen oder zahlbar binnen 90 Tagen, oder umgekehrt, ihr kriegt sowas, dass das ein Geschäft ist, das in einer, zumindest für eine der Parteien eben in einer fremden Währung ist. Und damit ist dieses Geschäft grundsätzlich erst einmal genehmigungspflichtig, und zwar durch die Notenbank genehmigungspflichtig, also meinetwegen die EZB oder sowas. Und es gibt Staaten, das sind praktisch alle Industrieländer, bei denen gibt es eine pauschale Genehmigung. Auch alle EU-Staaten gehören dazu, die eine solche pauschale Genehmigung haben. Aber ein Land, bei dem eine solche Pauschalgenehmigung nicht vorliegt, sondern nur beschränkte Pauschalgenehmigung da ist, ja, dass man nur bestimmte Geschäfte problemlos machen darf, andere müssen genehmigt werden. Ein solches Land ist China. Ja, mit China kommt man schon mal in Berührung, hin und wieder. Und das Interessante ist eben, dass bei solchen Geschäften, die genehmigungsbedürftig sind, aber keine Genehmigung vorliegt, dass dann dieses Geld nicht eingefordert werden kann. Ja, derjenige, der den Kredit vergeben hat, kann diesen Kredit nicht einklagen, wenn keine Zentralbankgenehmigung vorher vorgelegen hat. Und da kann man schon mal auf die Schnauze fallen mit irgendwelchen etwas exotischeren Ländern oder sowas. Deswegen sollte man da schon regelmäßig seine Bank fragen, über die man dieses Auslandsgeschäft abwickelt, ob da eine Pauschalgenehmigung vorliegt und sich das vielleicht auch schriftlich geben lassen, damit dann im Zweifelsfall die Bank haftet, wenn hier diese Pauschalgenehmigung nicht da ist und plötzlich ein Forderungsausfall droht aufgrund der Geschichte. Früher, bevor Österreich ein Mitglied der damaligen Europäischen Gemeinschaft, jetzigen Europäischen Union geworden ist, war zum Beispiel auch eine solche Pauschalgenehmigung nicht vorhanden für Kredite aus Deutschland an Österreicher. Und das hat einige Raiffeisenbanken im Voralpenland größere Beträge gekostet, dass sie plötzlich Immobilienkredite, von denen sie dachten, die sind mit Hypotheken abgesichert und so weiter und so fort, dass sie diese Hypothekenkredite nicht zurückfordern konnten. So, noch kurz ein Wort zu Bitcoin und anderen Spekulationsfreuden. Ja, Spekulation habe ich vorher mal erläutert, ist eine Wette auf Preisänderungen in der Zukunft. Das ist kein vernünftiges Geld. Absolut nicht, ja. Es steckt keine regulierende Instanz dahinter. Und wenn ihr euch mal anschaut, was da immer so kommt an, du kannst Geld verdienen mit Bitcoin und so weiter, Geld schürfen, da geht es immer darum, dass immer größere Rechenkapazitäten benötigt werden, um neues Kryptogeld zu schöpfen, weil eben aufwendige Rechenoperationen notwendig sind, um die Einmaligkeit dieses Geldes herzustellen. Das heißt, der Aufwand für eine neue Einheit des Geldes wird mit wachsender Menge des vorhandenen Geldes immer größer. Und damit hat man letztendlich genauso ein Endlichkeitsproblem wie bei Gold. Und deswegen ist es eigentlich auch ein Scheiß, wenn da immer wieder verkündet wird, Bitcoin sei die Währung der Zukunft und so weiter. Das ist was für Elektronikspinner. Und das ist was für Betrüger wegen fehlendem Tracing und so weiter. Aber das ist keine belastbare Währung. So, dann sind wir jetzt bei dem, was vorher schon mal gewünscht war, nämlich, dass wir uns unterhalten über die Geldmenge. Wie ich vorhin schon mal bei dem Blick auf diese Folie 54 euch gesagt habe, ist es ganz wichtig, in welchem Verhältnis entwickelt sich Gütermenge zu Geldmenge. Und das heißt, ich muss mir einen Überblick verschaffen. Hatte ich auch schon gesagt, dazu wurden die Zentralbanken geschaffen, um diesen Überblick zu behalten. Was gibt's denn da an Geldmenge? Und diese Entwicklung von Gütermenge zu Geldmenge sollen die also kontrollieren, aber dann muss ich natürlich auch erstmal definieren, was ist denn eigentlich alles Geld? Und da sind wir jetzt auf der Folie 32. Das erste ist, dass die Zentralbank sagt, ja, also bei dieser Relation Gütermenge zu Geldmenge, da geht es ja darum, dass ich dieses Geld verwenden kann, um Güter zu kaufen. Und wenn viel Geldmenge auf wenig Güter trifft, dann gehen die Preise in die Höhe. Umgekehrt, wenn viel Gütermenge da ist und wenig Geld, dann gehen die Preise in den Keller. Das heißt, ich muss mir also als erstes mal anschauen, alles Geld, das verwendet werden kann, um Güter zu kaufen. Und da haben wir neben dem gesetzlichen Zahlungsmittel, neben dem Bargeld, natürlich auch das, was auf den Girokonten drauf ist, das, was ihr benutzt, um mit der Karte zu zahlen. Dann ist die Frage, reicht es als Begrifflichkeit? Ist das alles, was relevant ist für Güterkäufe? Da sagt man, nee, es gibt ja zum Beispiel das, dass eine Firma Liquiditätsüberschüsse hat und die lässt dann nicht auf dem Girokonto stehen, sondern die werden separiert für kurze Zeit und in irgendeiner anderen Form angelegt, wo sie Zinsen bringen soll. Und genauso auch bei Privathaushalten. Ja, da ist Geld zusammengespart worden und das soll jetzt ausgegeben werden, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also legen wir es nochmal kurz zur Seite und separieren es und versuchen dafür Zinsen zu kriegen. Momentan nicht ganz einfach. Bis wir dieses Geld tatsächlich brauchen. Das heißt, es kommt zu diesen reinen Zahlungsmitteln auch Geldanlageformen hinzu, die ich mit einem vertretbaren Risiko oder in einem vertretbaren Zeithorizont umwandeln kann in Zahlungsmittel. Und dadurch kriegen wir so eine Staffelung von verschiedenen Geldaggregaten, in denen nach der Nähe zum Güterkauf einerseits beziehungsweise dem Risikogehalt bei der Umwandlung in Zahlungsmittel andererseits zusammengefasst werden verschiedene Arten von Zahlungsmittel einerseits und Zahlungsmittelersatz oder Geldsurrogat andererseits. So, schauen wir uns das mal an. Das Wichtigste dieser drei Aggregate ist das, das sich M3 nennt. Das ist auch das Umfänglichste. Alles, was in M3 drin ist, ist auch schon, lässt sich auch, muss anders formulieren. Alles, was in M1 drin ist, ist auch in den größeren Aggregaten drin, in M2, in M3. Alles, was in M2 drin ist, ist auch in M3 drin. Und dann kommen halt beim Übergang von M2 zu M3 noch ein paar Sachen dazu, die vorher noch nirgendwo waren. Gehen wir es nochmal durch. Wir haben die kleinste der drei Geldmengen als M1. Da sind nur zwei Sorten drin. Nämlich das Bargeld, also das gesetzliche Zahlungsmittel und die Sichteinlagen. Also das, was ich unmittelbar zum Bezahlen von Gütern benutzen kann. Dann gehen wir über auf M2. Wenn wir da schauen, da sehen wir, aha, da ist auch das Bargeld drin und auch die Sichteinlagen, aber dann kommen noch zwei Kategorien dazu. Was haben wir denn da? Da haben wir die Einlagen mit einer befristeten Laufzeit bis zu 2 Jahren. Das kennt ihr vielleicht unter dem Begriff Festgeld oder Termingeld. Und dann haben wir die Einlagen mit einer Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten. Das kennt ihr eher unter dem Begriff Sparbuch, Spareinlagen und sowas. Was kennzeichnet diese beiden Kategorien, die neu hinzukommen? Die beiden Kategorien sind beide auf einem Konto verbucht. Und wenn ich das Geld von diesem Konto runternehme und auf mein Girokonto drauf überweisen lasse, dann, oder mir auch im Bar auszahlen lasse im Fall des Sparbuchs, dann habe ich hier kein Wertänderungsrisiko. Das heißt, ich kriege genau den Betrag, der auf diesem Ursprungskonto verbucht ist, den kriege ich dann auch ausbezahlt aufs Girokonto oder als Bargeld. Kein Kursänderungsrisiko. Das ist also die Kategorie, die hier dazu kommt. Ja, und dann reicht uns das noch nicht. Jetzt kommen noch 3 Kategorien dazu, die dann nur in M3 zu finden sind, aber wieder, bitte aufpassen, zusätzlich zu den 4 Kategorien, die wir schon angesprochen haben. Also zusätzlich zu Bargeld, Sichteinlagen, Termingeldern, Spareinlagen, kommen jetzt noch 3 Kategorien dazu. Ihr habt schon gesehen, die Definitionen dieser 3 Kategorien sind auf der nächsten Folie mit drauf. Wir haben hier also diese Repo-Geschäfte, die Geldmarktpapiere und die Schuldverschreibung mit einer Restlaufzeit bis zu 2 Jahren. Was unterscheidet die nun von diesen Einlagen, die wir als Termingeld und als Spareinlage gekennzeichnet haben? Bei diesen 3 Geschäftskategorien ist zum Zeitpunkt des Eingehens des Geschäftes nicht klar, mit welchem Wert ich dieses Geschäft auflösen kann. Oder ist zumindest nicht von vornherein aus dem Gegenstand des Geschäftes heraus definiert. Warum? So ein Repo-Geschäft bedeutet, eine Bank hat einen Vermögensgegenstand und sie sagt, ich brauche aber kurzfristig Liquidität für einen Monat oder so. Dann kann sie hergehen und diesen Vermögensgegenstand verkaufen, kriegt dafür Bargeld oder Sichteinlagen und verpflichtet sich dann, diesen Vermögensgegenstand wieder zurückzukaufen. Und typischerweise ist dieser Rückkaufspreis höher als der Preis, den ich am Anfang erlöse für den Verkauf. Die Differenz ist der Zinssatz aus diesem Geschäft. Das heißt, ich habe ein Wertänderungsrisiko, also ich krieg weniger am Anfang, als ich am Ende zahlen muss. Ist eine Wertänderung zu Lasten der Bank sozusagen. Es könnte natürlich auch passieren, dass zum Beispiel dieser Wertgegenstand untergeht in der Zeit und dann haben wir natürlich alle Probleme, ja, weil dann kann derjenige, der den liefern musste, den nicht mehr liefern und so weiter und dann wird erst recht gefeilscht drüber, wie ist denn der Schadensausgleich. So, das nächste Geldmarkt. Da müssen wir uns in die Terminologie der Banken vertiefen. Die Banken unterscheiden bei sowohl auf der Kreditseite wie auf der Guthabenseite zwischen dem Geldmarkt und dem Kapitalmarkt. Der Geldmarkt ist zuständig für alles, was bis zu 365 Tage, also bis zu einem Jahr Laufzeit hat und der Kapitalmarkt für den Rest. Und diese Geldmarktpapiere haben also irgendwie was mit dieser Jahresfrist zu tun. Und da gibt es nun 2 Kategorien, die da hineinfallen in diese Geldmarktpapiere. Die einen, die noch eine sogenannte Restlaufzeit haben von maximal einem Jahr. Das heißt, nach maximal einem Jahr muss der Schuldner die Bank, die diese Papiere mal herausgegeben hat, die Forderung, die auf dem Papier draufsteht, bezahlen. Das ist die eine Kategorie, die in die Geldmarktpapiere hineingehört. Die 2. Kategorie von Geldmarktpapieren ist die, bei denen der Zinssatz, den der Schuldner bezahlen muss, nicht festgeschrieben ist für die gesamte Laufzeit, sondern wo vereinbart ist, dass dieser Zinssatz alle paar Monate angepasst wird. Und solange dieser Anpassungsrhythmus nicht länger ist als ein Jahr, ist unabhängig von der Restlaufzeit das ist auch ein Geldmarktpapier. Wichtig ist immer, derjenige, der das Geld schuldet aus diesen Geldmarktpapieren, das muss immer eine Bank sein. So, und dann haben wir noch die Schuldverschreibungen. Naja, das ist das Gleiche, was wir jetzt schon bei den Geldmarktpapieren angesprochen hatten, nämlich, dass wir hier eine Bank haben, die Geld schuldet, die verspricht, es zurückzuzahlen. Was ist nun der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir es hier zu tun haben mit einer Restlaufzeit bis zu 2 Jahren. Und wenn wir wissen, dass alles mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr hier bei den Geldmarktpapieren drin ist, dann könnte man eigentlich hier auch hinschreiben, Bankschuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 2 Jahren. Oder wäre auch so, wenn jetzt die Zinsanpassung wäre in einem Rhythmus von, was weiß ich, 18 Monaten. Bloß in der Praxis gibt's keine Schuldverschreibung mit variabler Verzinsung, die eine einen Verzinsungsanpassungsintervall haben, der länger als 12 Monate ist, weil dann jeder sagt, na, kann ich mir gleich eine Anleihe kaufen, die länger läuft, dann brauche ich nicht den Firlefanz machen mit der Zinsanpassung. Das ist also hier diese Geschichte mit dem Aufbau der drei Geldmengen. So, dann haben wir da unten noch einen Text, nämlich, dass zusammengezählt wird alles, was an Geldbeständen da ist, die in diese Kategorien hineinfallen, also Schuldverschreibung, Geldmarktpapiere, Repo-Geschäfte, Spareinlagen, Termingeld, Sichtguthaben, Bargeld. Alles wird zusammengezählt, unabhängig von der Währung, in der es ist, sofern das einer Nichtbank gehört, die ihren Sitz innerhalb der Eurozone hat. Also, wenn zum Beispiel ihr bei euch daheim Schweizer Franken Bargeld habt, dann zählt es auch zu dieser Geldmenge dazu. Warum? Weil man sagt, ihr befindet euch ja ganz überwiegend im Gebiet der Eurozone. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wenn ihr da wirklich einen großen Geldbestand habt, dass ihr den irgendwann umtauscht in Euro und dann im Eurogebiet damit einkaufen geht. Und deswegen zählen wir das von vornherein dazu. Wenn es bloß ein kleiner Geldbestand ist, dann macht's eh nichts. Ja? Dann ist es grad wurscht, ob wir den dazu zählen oder nicht. Aber wenn es ein größerer Geldbestand ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr den hier ausgibt. Und genauso sagt man, wenn jetzt meinetwegen eine Firma Geld einnimmt, in Dollar. Und sie hat hier ihren Sitz. Dann ist die Frage, ja, was macht sie denn? Es kann natürlich sein, dass sie damit irgendwelche Rechnungen in Dollar bezahlt. Aber sie hat ja auch Personal hier, hat Materialeinkäufe hier und so weiter. Die kann sie ja hier nicht in Dollar bezahlen. Also wird sie es umtauschen und hier das Geld ausgeben für Güterkäufe und deswegen nehmen wir das da dazu. Das ist also die Überlegung, die da dahinter steckt. Na, von der Dimension her da auf der Folie 36 seht ihr, erstens mal, wir haben da einen ganz netten Batzen, ja, das sind dann 13 Billionen, und zwar deutsche Billionen und nicht die amerikanischen oder englischen Billions, die dann nur Milliarden sind. Also wir haben 13 Billionen, 843 Milliarden und dann noch 100 Millionen nach dem Komma, also Peanuts, ja. Was also diese gesamte Geldmenge ist. Und ihr seht dann links in dieser Grafik, dass diese einzelnen Bestandteile relativ stark schwanken können. Ja, wenn wir zum Beispiel mal auf diese rote Kurve schauen, da heißt Deposits with an agreed maturity of up to 2 years. Dann schauen wir mal da vorne hin. Das sind also diese Termineinlagen, ja, Termingelder. Und da seht ihr, dass also das Wachstum dieser Termineinlagen mal exponentiell war. 40% Wachstum innerhalb eines Jahres. Und dann plötzlich sind die geschrumpft, wieder die Dinger. Also, es gibt keine komplett stetige Entwicklung. Genauso, ja, das ist ein bisschen irreführend hier, wenn wir die Bargeldbestände anschauen, Currency in Circulation, ja, dann sehen wir erstmal hier so einen Spike in 1999, dann geht's runter bis 2002 und dann geht's wieder hoch. Ja, hier hat man halt die Bestände der Altwährungen eingesammelt und da hat man dann den Euro ausgegeben. Ja, und da hat man, erst einmal hat sich jeder mit Euro bevorratet und dann hat sich das wieder normalisiert. Dann hat man die Euros wieder auch auf dem Girokonto gelassen und ja, ist ein bisschen stetiger, aber ist auch nicht so wirklich stetig. Ja. Also, wir können hier nicht behaupten, dass die Relationen völlig stabil wären, aber so als Hausnummer, Bargeld zum Beispiel, macht immer so um die 10% aus von dem gesamten M3. Dass man mal ein Gefühl dafür hat. Ja? Und die größte Position in M3 sind immer diese Sichteinlagen. Ja? Wenn man dann diese Geldmengen anschaut, dann ist er die größte Einzel- oder ist M1 schon der überwiegende Teil von M3. Da kommt zwar schon noch Beträge dazu, von denen wir ganz gut leben könnten, aber die allergrößte Position ist das, was in M1 drin ist, und davon eben die Sichteinlagen, die sind immer ein Vielfaches dessen, was an Bargeld da ist. Also vielleicht gehen wir nochmal aus von der Frage, wann kommt etwas überhaupt in die Geldmenge hinein. Schauen wir nochmal auf die Folie 33 drauf. Welche Anforderungen muss irgendeine Geldanlage bei der Bank oder irgendwas anderes erfüllen, damit eine Zentralbank das sinnvoll zur Geldmenge dazu rechnet? Wir haben die erste Anforderung: Es muss sich um eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank handeln. Bank haben wir eine Vorstellung, wer ist jetzt Nichtbank? Naja, grundsätzlich mal jeder, der keine Bank ist. Aber was gehört da dazu? Da haben wir die natürlichen Personen, also Sie und ich. Da haben wir staatliche Institutionen, soweit sie nicht zum Zentralstaat gehören. Weil der Zentralstaat, der darf Münzen prägen, deswegen ist der neutral gestellt. Wenn er auch die Geldscheine rausgeben dürfte, dann wäre er vielleicht eher Bank. Und dann haben wir alle Unternehmen, die keine Banken sind, die gehören da auch dazu. Das alles sind Nichtbanken. Also es muss eine Forderung sein von einer Nichtbank gegen eine Bank. Und das bedeutet zum Beispiel auch, wenn die Bank im Geldautomaten Bargeld reinsteckt in den Kassetten unten, dann ist das zunächst nochmal nicht in der Geldmenge drin, sondern erst wenn das Bargeld oben rauskommt für den Kunden und der sich das greift und im Gegenzug wird sein Konto belastet, erst dann zählt dieses Bargeld zur Geldmenge dazu. Das Blöde ist halt tatsächlich, dass dann das Konto belastet wird. Das heißt, in dem Maße, wie das Bargeld sich bei dieser Situation vermehrt, in dem Maße gehen die Sichteinlagen runter. Das heißt, an der Geldmenge ändert sich per se nichts, wenn ich hier so eine Bargeldabhebung des Kunden habe. Aber der Bargeldbestand, der relevant ist für M1 bis M3, der steigt eben an. Und die Sichteinlagen, die hier reingezählt werden, die nehmen ab. So, und diese Forderung der Nichtbank gegen die Bank, diese Forderung, die muss mit einiger Wahrscheinlichkeit zur Bezahlung von Güterkäufen eingesetzt werden. Das ist die zweite Anforderung. Nur wenn beide Anforderungen erfüllt sind, macht es Sinn, dass ich ein Geld oder Geldsurrogat zur Geldmenge hinzuzähle. So, jetzt haben wir hier eben diese Kategorien auf der Folie 34, was denn da dabei ist, und da machen uns die Kategorien am Ende etwas mehr Schwierigkeiten. Erst nochmal die Unterscheidung Geldmarkt, Kapitalmarkt. Diese Unterscheidung ist willkürlich. Sie entspricht einer Konvention unter den Banken, die für sich entschieden haben, wir nennen das, was binnen eines Jahres fällig wird oder binnen eines Jahres eine Zinsanpassung erfährt an Schuldverschreibungen, dieses Kontingent aus dem Gesamtvolumen der Schuldverschreibungen, das nennen wir Geldmarktpapiere, und den Rest, alles was mehr als ein Jahr Restlaufzeit hat und auch keine Zinsanpassung binnen eines Jahres hat, das nennen wir Kapitalmarktpapiere. Und genauso, wenn ihr meinetwegen ein Sparbuch mit vierjähriger Kündigungsfrist habt, sowas gibt's, dann ist das Kapitalmarktgeld und nicht Geldmarktgeld. So, warum jetzt diese Begrenzung auf die 2 Jahre? Da müssen wir schon ein bisschen reingehen in das nächste Element, das ich da habe, nämlich diesen Exkurs über die Schuldverschreibungen. Wenn ich eine Restlaufzeit nehme, die länger ist als 2 Jahre, und ich will diese Bankschuldverschreibung loswerden, bevor die Restlaufzeit abgelaufen ist, vielleicht ein halbes Jahr, nachdem ich es gekauft habe. Also ich habe es gekauft mit 3 Jahren Restlaufzeit und nach einem halben Jahr sage ich, ah, ich brauche das Geld, ich muss es jetzt verkaufen. Dann wirkt sich jede Zinsänderung, die stattgefunden hat auf dem Markt zwischen dem Kaufzeitpunkt und dem Verkaufszeitpunkt, jede dieser Zinsänderungen wirkt sich mit dem Faktor 3 aus. Wenn ich eine Restlaufzeit habe bis zu 2 Jahren, also 1 bis 2 Jahre, dann ist die maximale Faktor 2. Wenn ich eine Restlaufzeit habe von 10 Jahren, dann ist der Faktor 10. Das heißt, wir erinnern uns vielleicht von diesem Erstanschauen des Kapitels, dass die Schuldverschreibungen eine Veränderung im Kaufpreis haben, wenn der Zins auf dem Markt sich verändert. Und diese Veränderung des Kaufpreises, die fällt eben unterschiedlich stark aus, je länger oder kürzer diese Restlaufzeit ist. Fällt besonders stark aus bei langen Restlaufzeiten, fällt weniger stark aus bei kurzen Restlaufzeiten. Und da sagt man jetzt, wenn du vorhast, dir Güter zu kaufen, ja, das war ja diese zweite Vorbedingung, die wir hier auf der Folie 33 drauf haben, in Rot. Wenn du vorhast, dir Güter zu kaufen und du willst bis dahin das Geld parken, dann wirst du nichts nehmen, was gewaltige Wertänderungsrisiken hast, weil dann kannst du ja vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du es dann tatsächlich kaufen willst, das gar nicht mehr leisten, weil die Wertänderung gegen dich gelaufen ist. Das Risiko willst du ja nicht eingehen. Deswegen sagt man, nehmen die Leute wahrscheinlich Sachen her, die eine Restlaufzeit haben, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das Geld voraussichtlich verwenden wollen, oder die eine Restlaufzeit haben, wo das Wertänderungsrisiko relativ klein ist. Und dann sind wir eben in diesem begrenzten Zeithorizont drin, so bis 1 Jahr die Geldmarktpapiere und bis 2 Jahre das andere. Ja, man hätte auch hergehen können und dann so eine Kategorie schaffen, Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis 2 Jahren oder einer Zinsanpassung binnen 12 Monaten, das als eine Gesamtkategorie machen können, aber mit Rücksicht auf diese definitorische Regelung zwischen den Banken, dass sie eben unterscheiden zwischen Geldmarkt und Kapitalmarkt, mit Rücksicht darauf hat man hier eben diese beiden Kategorien auseinandergezogen. Und wenn man jetzt hier sieht, dass die letzte Kategorie, diese Schuldverschreibung mit Restlaufzeit bis 2 Jahren, dass da kaum irgendwelche Bestände drin sind, dann darf ich nochmal erinnern, dass es eben hier relativ starke Schwankungen gibt bei den Einzelkomponenten und da kann es durchaus sein, dass diese Kategorie auch mal deutlich umfänglicher ausfällt. So, jetzt nochmal die Frage an den Kilian. Muss ich nochmal irgendwas nachlegen an Präzisierung, an Ausführung? Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Dann schauen wir auf die Schuldverschreibungen und den Zinssatz. Das Erste, was mir wichtig ist, ist, dass ihr lernt zu abstrahieren von dem Zinssatz, den man euch in einem Bankgeschäft nennt. Ja, man sagt euch, ihr kriegt 2% Zinsen, freu dich, ist ein super Geschäft. Ja? Oder ihr schaut am Wochenende in den Kapitalanlagenteil von der Süddeutschen oder von der FAZ rein und da verspricht euch jemand 6% Zinsen. Ja, Wahnsinn, da gehen einem die Kulleraugen auf und die Dollarzeichen erscheinen. Eure erste Frage muss dann sein, warum kriege ich da so viel? Weil wir so im Hinterkopf haben sollten, was zahlt denn eigentlich die Bundesrepublik Deutschland im Moment an Zinsen, wenn ich Geld für denselben Zeitraum anlegen will? Und wer von euch da so ein bisschen auf dem Laufenden ist mit den Nachrichten oder das irgendwo anders mitkriegt, der weiß, dass der Begriff Zahlen taucht beim Minister Scholz im Moment nicht auf. Die Bundesrepublik Deutschland zahlt nicht Zinsen, sie kriegt Zinsen. Weil im Moment die Zinsen negativ sind, wenn man der Bundesrepublik Deutschland Geld leiht. Eine völlig absurde, abstruse Situation, aber sie ist so. Und die Frage ist, wenn euch jetzt jemand 2% zahlt für einen Kredit, den er bekommt von euch, warum zahlt der 2,5% mehr als die Bundesrepublik Deutschland? Diese Frage muss man sich dann immer stellen. Naja, und dann ist man eben sehr schnell dabei, dass man sich überlegt, wie setzt sich eigentlich so ein Zins in Normalzeiten zusammen? Wenn wir da jetzt die Bundesrepublik Deutschland reinsetzen, werden wir gleich sehen, passt das überhaupt nicht. Was müssen wir also hier abziehen vom Zinssatz? Wir müssen als erstes mal die Inflationsrate abziehen. Ist im Moment ein bisschen unsicher, ja, mit dieser ganzen Corona-Geschichte weiß man nicht so recht, wie sich die entwickeln wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass die irgendwo zwischen 1-2% sein wird. Da hat man eine aktuelle Inflationsrate, die könnte vielleicht sogar irgendwie knapp über 0 sein. Und dann muss man sich aber überlegen, das Geschäft läuft ja nicht nur einen Tag. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich jetzt nur die aktuelle Inflationsrate anschaue. Ich muss mir eigentlich die Inflationsrate anschauen, von der ich glaube, dass sie gelten wird im Schnitt über die gesamte Anlagedauer. Und das könnten dann zum Beispiel dieses Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von 2% sein oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem, ob ihr da optimistisch oder pessimistisch seid, dass die Zentralbank das dann schon irgendwie hinbringen wird. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Kategorie und die ist hier ganz elementar wichtig, wenn wir solche Anlagen vergleichen wollen, nämlich die sogenannte Risikoprämie. Ihr kennt das alles von den Autos. Ja, dass nicht jeder die gleiche Versicherungsprämie fürs gleiche Auto zahlt. Das hängt ab von verschiedenen Faktoren, wie was hast du für einen Stellplatz, was hast du für eine Kilometerleistung, wie lange hast du deinen Führerschein. Aber am wichtigsten ist die Kategorie, wie viele Unfälle hast du in der Vergangenheit gehabt. Weil die Versicherung sagt, wer in der Vergangenheit viele Unfälle hatte, der wird auch in Zukunft viele Unfälle haben. Und wer viele Unfälle hat, zahlt bedeutend mehr als jemand, der schon lange keinen Unfall mehr hatte. Und genau das Gleiche gibt's auch bei den Zinsen. Nämlich eine Risikoprämie. Wenn der Schuldner gut ist, ist die niedrig. Wenn der Schuldner schlecht ist, ist sie hoch. Das heißt, wenn jemand euch mehr Geld bezahlt als die Bundesrepublik Deutschland, dann deshalb, weil die Gefahr, dass ihr dieses Geld nicht wiederseht, größer ist als bei der Bundesrepublik Deutschland. So, und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen euch anbietet, für 6% von euch Geld zu leihen, dann nur deshalb, weil es selbst für diese 6% das Geld nicht von seiner Bank bekommt, zu diesen Bedingungen, die es da setzt. Das ist der einzige Grund, warum es sich dieses Geld bei Nichtbanken ausleihen würde. Ja, und warum kriegt es für diesen Wahnsinnsaufschlag auf die Einkaufskosten der Bank nicht bei der Bank? Weil die Bank sagt, uns ist das Risiko zu groß. Also das muss man sich einfach mal reinziehen gedanklich. Ja, und da gibt es noch etwas, das natürlich abgedeckt sein sollte, Transaktionskosten. Das geht los über die Führungsgebühr eines Kontos oder Depots, über Informationskosten, über Steuern, die fällig sind während der Laufzeit, über die Kosten der Veräußerung am Ende und so weiter und so fort. Das sollte man auch immer mit berücksichtigen. Ja, und das, was dann noch übrig bleibt, wenn man von diesem genannten Nominalzins mal diese Inflationserwartung runterzieht, die Risikoprämie runterzieht, die Transaktionskosten runterzieht, das, was dann noch übrig bleibt, das ist das, was man eigentlich realistisch bekommt dafür, dass man das Geld nicht im Moment ausgibt für Konsum, sondern dass man es jemandem leiht. Das ist das, was ich als Realzins bezeichnen würde. Bitte aufpassen, in den Lehrbüchern ist die Definition anders. Da heißt es immer, Nominalzinssatz minus aktuelle Inflationsrate ist gleich Realzins, greift aber aus meiner Sicht viel zu kurz. Insbesondere wenn ich sage, der Realzins ist das, was ich eigentlich sozusagen als Entschädigung für mein Warteopfer kriege, dafür, dass ich das Geld nicht im Moment für Konsumnutzen verwende, sondern verwende, um zu sparen. Ja, dann zu den Schuldverschreibungen. So sieht sowas aus. Das ist jetzt im Französisch, aber so schwierig ist das jetzt auch nicht. Irgendjemand ist der Schuldner und sagt, er gibt dem Gläubiger, schuldet dem Gläubiger Geld, da steht drauf wie viel, 500 Franc, und da steht irgendwo dann in den Nebenbedingungen, wahrscheinlich auf der Rückseite auch, wann er das zurückzahlen muss, der Schuldner, und dann steht hier drauf, dass es sich um ein Schuldverhältnis handelt, ja, Obligation, jemand ist obligiert, verpflichtet, sowas zu zahlen, plus einen Zinssatz, ja. Und dann steht da noch, wann er den Zins zahlen muss, nämlich in zwei Teilbeträgen. Diese 6% aus 500 Franc, das wären ja 30 Franc. Und die muss er in zwei Teilbeträgen bezahlen, jeweils zum halben Jahr, 15 Franc. Und dann sind diese Informationen drauf. Letztendlich ist das nichts anderes hier, dieses Papier, als ein Kreditvertrag. Warum macht man dann überhaupt solche Schuldverschreibungen? Deshalb, weil dann, wenn man einen großen Kredit braucht, manche Banken Schwierigkeiten haben, einen Kredit in der Größe überhaupt bereitzustellen. Gibt es verschiedene Regularien, die das erschweren. Zweitens, weil man, wenn man ein Schuldner ist, der eine bestimmte Qualität hat, das Geld einen Tick billiger kriegt als bei den Banken, weil die Banken eben verschiedene Regularien einhalten müssen. Und zum Dritten, weil derjenige, der einem das Geld leiht, während der Laufzeit des Kredites seine Forderung weiterverkaufen kann an andere. Das berührt denjenigen, der sich das Geld geliehen hat, überhaupt nicht. Ja, der Kreditnehmer, der Schuldner, der behält das Geld. Aber die Forderung gegen den Schuldner, die wird weiterverkauft vom einen zum anderen. Und das geht bei diesen Schuldverschreibungen eben relativ problemlos. Und die Frage ist, warum geht das problemlos? Das geht deshalb problemlos, weil der Preis für so eine Schuldverschreibung flexibel ist. Dieser Preis, der richtet sich danach, ob denn die aktuellen Zinsen sich verändert haben gegenüber den historischen Zinsen, die zu dem Zeitpunkt galten, als ich dem Schuldner das Geld geliehen habe durch den Erwerb des Papiers. Wenn sich die Zinsen seither verändert haben, dann verändert sich auch der Kurs des Wertpapiers, es sei denn, es hat in der Zwischenzeit bei einer variabel verzinsten Anlage eine Zinsanpassung stattgefunden, aber hier auf diesem Markt für Schuldverschreibungen haben wir ganz überwiegend Festzinsvereinbarungen, das heißt der Zins, der hier drauf genannt wird, diese 6%, nehmen Beispiel, der bleibt für die komplette Laufzeit gleich. Das, was angepasst wird, ist eben der Kurswert. Und da haben wir da unten so ein paar Renditen von Bundeswertpapieren auf der Folie 42. Und da seht ihr, in der Vergangenheit hat der Bund mal ein Papier ausgegeben. Das hatte 3% Verzinsung. Das hat er im Jahr 2010 ausgegeben. Und das ist jetzt am 4. Juli fällig geworden. Die Kurse sind vom 30.06. Und dann habe ich da plötzlich einen Kurs des Wertpapieres, der über 100% liegt. Das heißt, zurückbezahlt kriege ich 100%. Aber im Moment, um dieses zu kaufen, müsste ich mehr als 100% bezahlen. Warum? Weil ich für die Tage vom 30.06. bis zum 4.07. noch 3% Zins bekomme, statt dem, was im Moment gültig ist, nämlich hier diese Rendite von minus 0,3%. Wir sehen dann, dass sich das mit der Laufzeit ein bisschen verändert. Wenn man also hier noch 3 Monate Laufzeit hat in etwa, oder ja, gute 2 sind es eigentlich, vom 30.06. bis zum 4.07., dann haben wir da eine Rendite von minus 0,6%. Dann haben wir bis zum 11.09., also nur 7 Tage mehr, haben wir 0,62. Und dann haben wir da was, das geht nochmal einen Monat länger, da haben wir minus 0,6. Also die Renditen sind unterschiedlich, je nachdem wie die Laufzeit ist. Aber wenn es in einem Laufzeitbereich ist, dann sind die Renditen alle ziemlich gleich, obwohl, und jetzt schauen wir nochmal da vorne, die Nominalzinssätze für diese Papiere ganz unterschiedlich sind. Ja, da haben wir eine Anleihe aus dem Jahr 2010 mit 2,25%. Dann haben wir eine Anleihe aus dem Jahr 2018 mit 0%. Und da haben wir eine Anleihe, ja, da müssten wir jetzt schauen, Bundesobligationsserie 172, ich weiß nicht, wann die rausgekommen ist, mit 0,25% Nominalzins. Und das wird alles über diesen Kurs ausgeglichen, so dass die Renditen in etwa die gleichen sind. Da hinten Kurs plus Stückzinsen muss uns nicht so kümmern. Da geht es darum, wenn so ein Coupon da ist, der einen höheren Zinssatz hat, dann kriegt ja derjenige, der das verkauft, hätte ja die Zinsen bekommen zwischen dem letzten Zinszahlungszeitpunkt und dem Verkaufszeitpunkt. Und diese Zinsen, die verliere er, diesen Zinsanspruch verliert er an den Käufer. Und das muss ihm der Käufer ausgleichen und deswegen ist also der Kurs unter Einschluss der Stückzinsen höher, wenn der Coupon größer 0 ist, als ohne den Einschluss dieser Stückzinsen. Das sehen wir zum Beispiel hier bei diesem dritten Titel, der hat ja einen Coupon von 0 und da sehen wir dann, da ist das identisch der normale Kurs und der Kurs unter Einschluss der Stückzinsen, weil ja bei 0% Zinsen 0% Stückzinsen oder 0 Euro Stückzinsen da sind. Also das ist die Mechanik dahinter. Die grobe Geschichte, wenn der Marktzins ansteigt seit dem Zeitpunkt, da ich es gekauft habe, dann bedeutet es, dass die neuen Papiere ja mehr Ertrag bringen, also werden die alten Papiere entwertet. Ich habe also dann eine Korrelation, wenn der Zins ansteigt, dann haben die alten Papiere, die früher ausgegeben wurden, einen Kursverlust. Wenn der Zins seit dem Kaufzeitpunkt gefallen ist auf dem Markt, dann habe ich einen Kursgewinn, sofern es sich um festverzinsliche Wertpapiere handelt. Und dann kommt eben noch dazu, diesen Kursgewinn und Verlust, den habe ich immer. Ja, auch wenn die Restlaufzeit nur noch 1, 2, 3, 4 Tage ist, so wie hier. Ja, ich verliere hier auf jeden Fall diese 0,018% innerhalb dieser 4 Tage. Also den habe ich immer. Aber je länger die Restlaufzeit ist, desto größer ist der Zeitraum, auf den sich dieser Kursgewinn oder Verlust erstreckt, beziehungsweise auf den sich diese Zinsänderung erstreckt, also dass ich entweder mehr oder weniger Zinsen kriege. Und deswegen Habe ich also bei Wertpapieren mit einer langen Restlaufzeit und fixen Zinsen, habe ich einen viel größeren Multiplikator für diese Abschläge, die wir da auf der 42 uns angeschaut haben, oder Aufschläge, als für Wertpapiere mit einer kurzen Restlaufzeit. Und das, habe ich gesagt, ist der Grund, warum wir nur Wertpapiere mit einer relativ kurzen Restlaufzeit einbeziehen in diese Geldmenge M3. So, ja, dann ist die Frage, warum schauen wir da so auf diese Geldmenge, warum ist das so wichtig? Und der Grund ist halt, dass wir hier eine starke Korrelation haben zwischen der Entwicklung der Geldmenge und der Entwicklung der Inflation. Wie kann das sein? Wir haben verschiedene Gründe uns angeschaut auf der Folie 50, warum Inflation entstehen kann. Von der importierten Inflation am wichtigsten der zweite Punkt, ja, dass zentrale Güter sich im Wert verändern, entweder weil der Preis in ausländischer Währung sich verändert, den ich bezahlen muss, oder aber weil der Wechselkurs sich verändert und dadurch die Preise ansteigen oder fallen, obwohl der Wert in ausländischer Währung der gleiche bleibt. Oder auch natürlich eine Kombination aus beiden, dass sowohl der Wechselkurs sich ändert, wie auch der Preis in ausländischer Währung. Schauen wir mal auf die inländischen Geschichten. Ich habe schon in der Originaldatei gesagt, Nachfrageinflation haben wir relativ selten. Ja, das taucht dann auf, wenn wir irgendwelche plötzlichen Knappheiten haben, wenn das Angebot nicht ausreichend ist, um die Nachfrage zu decken. Das haben wir immer wieder bei einzelnen Gütern. Ja, denkt zum Beispiel an diese Gesichtsmasken. Da ist der Preis hochgeschossen, weil die Nachfrage plötzlich riesig war mit Corona. Aber das ist keine Inflation. Warum nicht? Wir denken zurück an die Definition. Es muss ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus sein. Das heißt, viele Preise müssten da gestiegen sein und nicht bloß die Preise für Masken. So, das, was wir eher haben, ist eine Angebotsinflation oder eben eine Inflation, die resultiert aus einem Anstieg der Geldmenge, der größer ist als der Anstieg der Gütermenge. Für die Angebotsinflation haben wir zwei Beispiele da, Gewinndruckinflation und Lohndruckinflation. Ausgangspunkt ist, dass der Anbieter eines Produktionsfaktors, deswegen Angebotsinflation, dass der Anbieter eines Produktionsfaktors sagt, ich will mehr Geld sehen für meinen Produktionsfaktor. Bei der Gewinndruckinflation geht es da um den Produktionsfaktor Eigenkapital, bei der Lohndruckinflation, unschwer zu erraten, um den Produktionsfaktor Arbeit. Also der Anbieter des Produktionsfaktors, das heißt die privaten Haushalte, denen das gehört, wollen mehr Kohle sehen für ihren Produktionsfaktor. Wenn ich mehr Gewinne sehen will, dann kann ich natürlich versuchen, die Kosten zu drücken. Das ist aber im Regelfall limitiert und braucht vielleicht auch einen längeren Zeithorizont. Eventuell geht es schneller und nachhaltiger, wenn ich die Preise erhöhe. Und dann komme ich eben zu dieser ersten Runde dieser ganzen Geschichte mit der Inflation, in der die Unternehmen die Preise erhöhen. Und dann sollen plötzlich die anderen Anbieter von Produktionsfaktoren, hey, aus dieser Gesamtwertschöpfung wandert ja jetzt ein viel größerer Teil in Richtung des Eigenkapitals. Finden wir das fair uns gegenüber? Dann sagen die meistens, nee, das finden wir nicht fair, wir hätten gerne auch weiterhin unseren Anteil an der Wertschöpfung, die wir ja durch unsere Arbeit zum Beispiel mitschaffen. Und das bedeutet dann, dass in der zweiten Runde dann häufig diese Auszehrung der Löhne und Gehälter durch die angestiegenen Preise korrigiert werden soll. Es stehen dann höhere Lohnerwartungen im Raum. Und diese geforderten höheren Löhne bedeuten dann für die Unternehmen wieder höhere Kosten. Das zehrt an den gewünschten Gewinnen. Dann erhöht man wieder die Preise, dann werden wieder die Löhne erhöht und so weiter. Und so kommt man eben in so eine Spirale hinein. Und weil am Anfang stand, die Erhöhung der Preise, um diese höheren Gewinne zu machen, deswegen nennen wir die eine Preis-Lohnspirale. Bei der Lohndruckinflation auch immer wieder dieser Mechanismus drin, dass höhere Löhne ja höhere Kosten bedeuten und damit die Gewinne mindern. Hier haben wir dann eine Lohnpreisspirale, weil am Anfang eben diese höhere Lohnforderung steht. So, dann sind wir bei der Folie 54, die ich vorher schon mal zitiert hatte. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Menge an Waren und Dienstleistungen, also eine Gütermenge habe, die langsam wächst oder konstant ist, und ich habe eine Geldmenge, die deutlich stärker wächst? Dann sagt man, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die Leute dieses Geld ja ausgeben wollen und sie glauben, sie haben wahnsinnig viel Geld, ja, weil die ja ganz stark wächst, diese Geldmenge, und deswegen wollen sie ganz viele Ausgaben tätigen. Und wenn sie diese vielen Ausgaben tätigen wollen, dann trifft es auf eine begrenzte Gütermenge. Und dann sagt der Anbieter dieser begrenzten Gütermenge, hey, wenn die da so viel davon wollen, mehr als ich da habe, dann lass uns doch mal die Preise erhöhen. Und auf diese Art und Weise kann also so eine Inflation in Gang kommen. Die Situation hatten wir, wie gesagt, nach beiden Weltkriegen auch, weil hier im Krieg sehr große Geldmengen in Umlauf gesetzt wurden, um die Kriegsprodukte kaufen zu können. Dieses Geld ist nicht verloren gegangen, aber A, die Kriegsprodukte sind im Krieg untergegangen, B, die Produktionsmöglichkeiten nach dem Krieg waren deutlich begrenzter, wegen Rohstoffknappheit, wegen Arbeitsknappheit, wegen Demontage der Industrieanlagen, wegen Reparationsleistungen an die Siegermächte ohne Gegenleistungen in Geldwerten und so weiter. Und plötzlich hatten wir eine große Geldmenge und eine begrenzte Produktionskapazität für Güter und schon hatten wir eben ganz hohe Inflationsraten. Also das ist ein zentraler Punkt, auf den die Zentralbanken sich einstellen müssen und wo sie schauen müssen, dass sie eine vernünftige Relation haben zwischen dem Wachstum der Geldmenge und dem Wachstum der Gütermenge. Diese Relation muss nicht unbedingt 1:1 sein. Ja, das sehen wir auf der Folie 55, was es da für Veränderungen gibt. Das erste ist, man muss neben der inländischen Gütererzeugung, dem Bruttoinlandsprodukt, auch im Auge halten, wie ist denn eigentlich das inländische Warenangebot. Das ist nicht unbedingt dasselbe, weil ich aus dem Inland Waren ins Ausland verkaufe, die kann ich dann im Inland nicht mehr erwerben, dort wo dieses M3 ja als Forderung der Nichtbanken gegen die Banken vorhanden ist. Auf der anderen Seite kriege ich von außerhalb Importgüter rein, die sehr wohl gekauft werden können für das, was hier im Inland an Geld vorhanden ist. Inland heißt jetzt nicht notwendigerweise Deutschland. Wir haben vorher uns die Eurozone angeschaut, also wir können genauso gut vom Euroraum reden. Ja, das kann also Luft schaffen, wenn zum Beispiel mehr Güter import oder wenn die Importe schneller wachsen als die Exporte, dann habe ich einen stetig anwachsenden Vorrat an Gütern, die gekauft werden können. Und dann kann ich M3 ein bisschen schneller wachsen lassen als die inländische Produktion vielleicht. Das nächste ist diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Wer sich schon angehört hat, dem habe ich dieses Beispiel verwendet mit diesem Kulli-Kaufen mit der gleichen Geldmenge und dass man, je nachdem wie schnell diese Käufe hintereinander kommen, mit derselben Geldmenge unterschiedlich viele Güter kaufen kann. Und das führt dann eben zu dieser Begrifflichkeit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, das haben wir auf der Folie 56 drauf. Wenn diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zurückgeht, so wie wir das mit einer kurzen Unterbrechung von 2011 bis 2019 sehen, Man hätte es auch schon vorher sehen können, ja, mit dieser Unterbrechung von 2008 bis 11. Wenn diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zurückgeht, dann brauche ich, selbst dann, wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht wachsen würde oder die inländische erhältliche Gütermenge nicht wachsen würde, dann bräuchte ich selbst dann mehr Geldmenge, um noch diese in der Vergangenheit getätigten Käufe aufrechterhalten zu können. Also das ist auch ein Grund, warum die Geldmenge schneller wachsen darf als die Gütermenge, wenn ich so eine Entwicklung in meinem Währungsgebiet habe. Das ist nicht überall gleich. Es gibt auch Währungsgebiete, in denen die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zunimmt. So, und ein dritter Aspekt ist noch da. Ich zähle ja Geld, wenn es in einer bestimmten Kategorie drin ist, von Geldanlagen. Die Annahme dabei ist, dass wenn es in dieser Kategorie drin ist, es dann auch für Güterkäufe verwendet wird. Diese Annahme kann aber falsch sein. Sie ist insbesondere dann falsch, wenn die Leute steigende Zinsen erwarten. Denn, denken wir wieder zurück an unseren Exkurs über die Schuldverschreibungen. Wenn ich steigende Zinsen erwarte, dann habe ich da auf der Folie 42 ja draufstehen, steigender Zins ist gleich Kursverlust. Und wir wissen, je länger die Restlaufzeit ist, desto größer fällt mein Kursverlust aus. Also schaue ich, wenn ich so eine Situation erwarte, dass ich eher was mit kurzer Restlaufzeit erwerbe, als mit langer, damit mich diese Kursverluste nicht so ärgern. Wenn ich unterwegs das Papier verkaufen will. Ja, wenn ich sage, egal was passiert, ich werde das erst zum Zeitpunkt der Rückzahlung dann zurückgeben, dann kann mir das wurscht sein. Aber die meisten Leute sind sich da nicht so sicher. Und wenn jetzt die Erwartung bestünde, dass mit Kursverlusten zu rechnen ist, dann gehe ich halt her und mache das, was da bei diesem dritten Punkt steht, bei der Folie 55, nämlich, dass ich dann mein Geld eben kurzfristiger anlege. Das heißt, es bläst mir diese Geldmenge M3 auf, ohne dass die Leute vorhätten, all das, was in M3 drin ist, auch tatsächlich für Güterkäufe zu verwenden. Also, wenn M3 deutlich schneller wächst als die Gütererzeugung, dann sollte man sich das genauer anschauen, warum wächst es schneller. Und in welchem Umfang spielen die anderen Faktoren eine Rolle? Und wenn man damit einen großen Teil des Unterschiedes erklären kann zwischen dem Wachstum von M3 und dem Bruttoinlandsprodukt, dann kann man sich als Zentralbank ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, okay, da wird jetzt schon nichts großartig passieren. Ja, da muss ich jetzt nicht gleich einen auf Inflationsbekämpfung machen. Naja. Was haben wir auf der 57? Etwas, das ihr sicherlich alle schon wisst, aber zur Erinnerung nochmal, die Eurozone ist nicht dasselbe wie Deutschland und die Europäische Zentralbank ist nicht für Deutschland zuständig, sondern für die Eurozone. Und wir sehen hier, dass die Inflationsraten in Deutschland und in der Eurozone nicht identisch sind, erstens. Und zweitens auch nicht der Abstand identisch ist. Ja, es kann ein positiver oder ein negativer Abstand sein und dieser Abstand, der kann auch variieren. Also, bevor wir uns beschäftigen damit, ob wir die EZB loben, prügeln, was auch immer, müssen wir uns immer wieder mal vor Augen führen, dass Deutschland nicht der Nabel der Welt ist, sondern dass es dann noch so ein paar andere irrelevante Gebiete gibt wie Frankreich, Spanien, Niederlande, Österreich, die auch alle den Euro haben und für die diese EZB-Politik auch passen sollte. So, dann haben wir noch einen weiteren Aspekt. Wir haben vorhin ja immer gesagt, wir gehen aus von der Erhöhung des Preisniveaus. Und die Frage ist, das Preisniveau, das können wir, haben wir gesagt, definieren wir als die Gesamtheit aller relevanten Preise. Okay. Jetzt gibt's aber in diesem Preisniveau einzelne Preise, die aus verschiedenen Gründen relativ starken Schwankungen unterliegen. Ja, da haben wir einmal saisonale Lebensmittel, zum Beispiel Tomaten oder sowas oder Orangen. Und da haben wir zum Zweiten sowas wie Energie. Ja, die saisonalen Lebensmittel schwanken halt mit der Saison. Energie schwankt ganz stark wegen Politik, Wetter und sowas. Das heißt, es hat einen ganz starken Einfluss auf den Preis, Politik und Wetter. Und er ist nicht allein getrieben von so Geschichten wie Angebot und Nachfrage. Und da ist die Frage, was, wenn da solche anderen Einflussgrößen außer Angebot und Nachfrage noch so relativ stark einwirken darauf, sollte man sich dann nicht neben dem Gesamtpreisvolumen und diesem allgemeinen Preisniveau anschauen, auch mal ein Preisniveau, bei dem man solche saisonalen Faktoren, solche politischen und klimatischen Faktoren ein bisschen rausnimmt. Und deswegen gibt es eben diese Unterscheidung zwischen der allgemeinen Inflationsrate, die messen wir in der Europäischen Union mit diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex, und der sogenannten Kerninflation, bei der man speziell eben die Schwankungen der Energiepreise und der saisonalen Lebensmittel rausnimmt. Das seht ihr hier jetzt mal auf Ganzjahresbasis. Ich habe nochmal reingestellt, wie das denn ist auf der Basis von monatlichen Preisänderungen. Da seht ihr eben auch so Zacken hier. Wenn ihr mal schaut, so die größeren Zacken haben wir zum Beispiel dann immer, wenn es losgeht im Frühjahr, geht es ein bisschen runter. Bei der Kerninflation, obwohl da die Preise der anderen Sachen noch munter nach oben gehen. Also da haben wir mehr an verschiedenen Elementen, die es zu berücksichtigen gilt. Für uns einfacher zu sehen hier diese Geschichte, wenn wir nur die Jahresdurchschnitte vergleichen. Da spielen dann die saisonalen Lebensmittel keine große Rolle mehr. Ja, das, was wir da dann hauptsächlich haben für den Unterschied, das sind die Schwankungen der Energiepreise, weil die sich eben nicht an so eine Saison halten. Ja, wir engen also so ein bisschen ein, das, worauf sich die Zentralbank konzentrieren muss, oder na, eigentlich nicht einengen, sondern wir sagen, liebe Zentralbank, du musst neben der reinen Geldmengenzählerei, wie groß ist M3, M1, M2, neben dieser reinen Geldmengenzählerei musst du auch noch darauf achten, wie ist denn die Umlaufgeschwindigkeit, wie schaut's denn aus mit der Kerninflation, dann kannst du hier sagen, welche Art von Politik muss ich betreiben, Inflationsbekämpfung, Deflationsbekämpfung. So, hier habe ich noch dann auf der Folie 59 so ein bisschen was, wie denn überhaupt die Inflation gemessen wird. Dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex, der muss ja irgendwie zustande kommen. Und da gibt's etwas, das nennt sich Warenkorb, das wird erfasst in den einzelnen EU-Staaten durch Haushaltsbefragung, was ist in diesen Staaten ein Gut, für das die Haushalte relativ viel Geld ausgeben. Das sind für Deutschland etwa 750 Güter, die dieses Kriterium erfüllen. Dann misst man den Ausgangspreis und schaut, wie verändert sich dann im Zeitraum der aktuelle Preis gegenüber dem Ausgangspreis, und das ist dann die Inflationsrate. Und eine Besonderheit, die dieser Warenkorb hat, ist, dass über einen längeren Zeitraum, mehrere Jahre, meistens 5 Jahre, die Mengen in diesem Warenkorb nicht verändert werden. Und das schafft ein paar Probleme, da gehen wir dann gleich noch drauf ein. Wenn die EZB meint, sie sieht irgendwas, was kritisch ist, dann ist immer die Frage, was kann sie denn tun? In einer Marktwirtschaft ist es ganz schwierig, der EZB oder irgendjemandem anderen eine Befugnis einzuräumen, dass sie die Preise festlegen darf. Wir erinnern uns auch noch wieder letztes Semester, zweites Kapitel, da war die Rede davon, dass in einem vollkommenen Markt die Preise flexibel sein müssen, dass da keine Höchst- und Mindestpreise festgelegt werden dürfen. Die einzige Ausnahme, wo der Staat einwirken darf auf die Preissetzung, in dem Fall rechnen wir auch die Europäische Zentralbank zu diesen staatlichen Institutionen, die einzige Ausnahme war zur Internalisierung externer Effekte. Diese Preissetzungshoheit also können wir nicht der Europäischen Zentralbank geben, weil wir sonst uns anrechnen lassen müssten, dass wir die Funktionsweise der Märkte gefährden. Naja, wo kann es denn dann eingreifen? Naja, sie kann eingreifen bei allem, was mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel zu tun hat. Das verantwortet sie ja unmittelbar. Und dann vielleicht auch bei allem, was so mit der Geldmengenentwicklung zu tun hat. Da sieht sie ja zumindest einmal, verfolgt sie, wie, in welche Richtung geht es. Und da müssen wir ja vielleicht Befugnisse geben, mit denen sie auf diese Geldmenge einwirken kann, weil wenn wir uns nochmals kurz zurückerinnern, wir hatten hier bei der Gewinndruckinflation gesagt, wenn die Zahlungsmittelversorgung zurückgeht, lässt sich die Inflation bekämpfen. Wir haben bei der Lohndruckinflation nochmal das Gleiche gesagt und wir haben hier bei dieser ungleichen Entwicklung der Geldmenge ja letztendlich auch gesagt, wichtig ist, die Entwicklung der Geldmenge anzupassen an die Entwicklung der Gütermenge. Also sollte man vielleicht uns darauf fokussieren, dass man der Zentralbank neben dieser Möglichkeit, das gesetzliche Zahlungsmittel auszugeben, auch noch Möglichkeiten geben, einzuwirken auf die Entwicklung der anderen Größen der Geldmenge. So, das ist auch tatsächlich so, die EZB hat solche Einwirkungsmöglichkeiten. Die Frage ist, wann benutzt man die? Ja, dazu muss irgendein Ziel vorgegeben sein. Diese Zielvorgabe nennt man Operationalisierung. Und wenn man was operationalisieren will, dann braucht man eine Messgröße. Da haben wir gerade gesehen, da haben wir also mit Hilfe dieses Warenkorbes den harmonisierten Verbraucherpreisindex als Messgröße entwickelt. Und dann sollte man den natürlich verwenden, um Ziele festzulegen. Und da haben wir gleich das erste Ziel, eine Preisniveauerhöhung, gemessen mit Hilfe des harmonisierten Verbraucherpreisindex, Klammer auf, unter Berücksichtigung der Unterschiede zur Kerninflation, Klammer zu. Diese Preisniveauerhöhung, die soll zwischen 1,5 und 2% liegen, sagt man. Also nicht nach unten bis 0, sondern man sagt 1,5 bis 2%. Sehen wir gleich warum. Was man auf keinen Fall will, das ist diese Deflation. Das habe ich euch ja am Anfang gesagt von unserer heutigen Sitzung, dass Deflation als viel, viel verheerender gilt als eine Inflation in gleicher Größe. Also Deflation von 1% sieht man als absolut verheerend für die Wirtschaft an. Eine Inflation von 1%, da sagt jeder, so what, kann ein bisschen höher sein. Und dann haben wir ja gesagt, die EZB definiert diese Geldmenge, soll auf die Geldmenge schauen. Na, dann wäre es vielleicht auch vernünftig, wenn wir dann schon so eine Zielgröße definiert haben, dass wir für die auch irgendwas vorgeben. Und da gilt momentan noch das Ziel, dass sie nicht mehr als 4,5% im Jahr wachsen soll. Momentan noch deshalb, weil die Frau Lagarde, die ja jetzt Präsidentin der Europäischen Zentralbank ist, eine Revision der Politik der EZB angestrebt hat und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich hier in diesem Bereich was tut, dass dieses Ziel vielleicht dann mal ein bisschen verändert wird. Schauen wir mal, warum denn die Ziele so sind, wie sie sind. Erstes Mal, warum haben wir nicht eine Preisveränderung von Null als Definition von Preisstabilität und damit auch als Ziel für die Europäische Zentralbank. Da haben wir mehrere Gründe. Das erste ist, die Besonderheiten mit unserem Warenkorb, den wir brauchen für die HVP-Messung, dass die Mengen über einen 5-Jahres-Zeitraum gleich bleiben. Diese Besonderheit führt dazu, dass der Messwert, der da rauskommt für die Inflation, dass der im Jahresvergleich um 0,5 bis 1% neben dem liegt, wie das bei den Verbrauchern ankommt. Ja, und der HVPI, harmonisierter Verbraucherpreisindex, das heißt, da geht es auch darum, was kommt beim Verbraucher an. Und wenn ich da so einen Messfehler drin habe, der in der Größenordnung 0,5 bis 1% ist, dann sollte ich vielleicht meinen Zielwert nicht in diesen Bereich hineinlegen. Denn dann könnte es nämlich sein, dass der Verbraucher sagt, ui, schau, ich freue mich, es wird ja schon alles billiger, obwohl der harmonisierte Verbraucherpreisindex noch einen Anstieg ausweist, der im Plusbereich drin ist. So, das nächste ist, wenn die EZB jetzt zu dem Schluss kommt, ich muss was tun, dann haben wir keine sofortige Reaktion auf dieses Tun, sondern dann haben wir eine Situation, bei der das mit Zeitverzögerung wirkt. Und das heißt, ich kann nicht sagen, na, jetzt warten wir mal bis 3-4% oder so, dann ist jetzt arbeitet die Zeitverzögerung gegen mich. Ich kann aber auch nicht sagen, na, wir fangen schon an zu arbeiten, wenn ich 1,1% habe oder sowas, weil dann bin ich ja im sicheren Bereich da mit diesem Messfehler, weil dann diese Zeitverzögerung gilt nicht nur für das Eintreten der Maßnahme, sondern auch für das Stoppen der Maßnahme. Ja, dann würde ich vielleicht, wenn ich da bei 1,1 schon anfange zu rudern, dann würde ich vielleicht meine Wirtschaft nicht aus der Inflation raus befördern, sondern noch eins weiter in die Deflation hinein. Und das will ich ja schon gleich gar nicht. Also haben wir weder einen Sinn darin, so Kleinstmaßnahmen, Kleinstabweichungen korrigieren zu wollen, noch haben wir ein sofortiges Beginnen und Stoppen der Wirkung solcher Maßnahmen. Das heißt, ich werde euch dann eine vorstellen, die kann sofort wirken und stoppen, aber das ist so, als würde man zum Autofahren sagen, da vorne muss ich ein bisschen abbremsen, lass uns gegen die Hausmauer fahren. Ja, das muss ich nicht unbedingt haben, oder? Wenn man im Zug drin sitzt, wir fahren in den Bahnhof ein, lass uns die Notbremse betätigen. Ja, das ist kein sinnvolles Verfahren. Und das Weitere ist eben, wie gesagt, diese Maßnahmen, die kann, oder habe ich eigentlich schon erläutert, ja, das kann ich nicht so punktgenau dosieren. Ja, wenn die Maßnahmen anfangen zu wirken, dann wirken sie noch eine Zeit lang länger als bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Maßnahme dann beende. Und deswegen eben hier ein bisschen Luft. Warum nicht mehr als 2%? Habe ich vorher schon erwähnt, dieses wehret den Anfängen. Also Inflation neigt dazu, sich zu beschleunigen. Und je weiter ich vom Ausgangsniveau her oben bin, desto stärker muss ich Kurs korrigieren. Stellt euch das vor, wie ihr fahrt auf der Autobahn hinterm LKW her. Seid ihr irgendwie eingekeilt, weil die linke Spur wieder mal voll ist mit Porsche und Mercedes. Und ihr seid 100 Meter hinter dem LKW, der bremst. Ja, dann bremst ihr halt auch und ihr bremst ganz gemächlich. Und ihr stellt euch dieselbe Situation vor und ihr seid 10 Meter hinter dem LKW und der bremst. Ja, und da ist nichts mehr mit gemächlich bremsen. Da musst du voll neihauen. Und dieses voll neihauen, das hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Wenn ich da voll nein haue, ich greife ein bisschen vor, dann kriege ich ein Runterfahren der Gütererzeugung, ich kriege ein Hochfahren der Arbeitslosigkeit und das will man nicht. Ja, ich kann jetzt sagen, ich lasse mich feiern dafür, dass ich die Inflation bekämpft habe und habe auf der anderen Seite dann plötzlich 500.000 mehr Arbeitslose. Also, deswegen frühzeitig bremsen in kleinen dosierten Mengen und deswegen eine relativ niedrige Inflation, obwohl, wie ich schon gesagt habe, so eine Inflationsrate, was weiß ich, zwischen 2 und 4 oder 2 und 5% kein dramatischer Beinbruch ist.